Gut, jetzt Zakaria antizipiert. Weiter geht die Partie. Die Möglichkeit ist da. Und da!
Herzlich willkommen zur 8. WM-Ausgabe der dritten Halbzeit. Dieses Mal zur ungewohnten Uhrzeit und wie immer an einem ungewohnten Ort. Es ist 10:50 am Morgen, am Freitagmorgen, Westküstenzeit in Vancouver. Und Dominik Wiemer und ich sitzen im Fitnessstudio von unserem Hotel. Es hat 3 Laufbänder. Es hat 3, wie heißen die? Ellipticals oder irgendwie sowas?
Ich kann dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt.
Okay. Hinten hat es noch ein
Stepper.
Fahrrad. Es hat Stepper, vielleicht sind es auch Stepper. Es hat Gewichte. Aber eigentlich habe ich gedacht, dass du mir das sagen könntest, weil, also wenn wir jetzt mal da anfangen wollen, du hast eine beneidenswerte Disziplin, was deinen Sport angeht. Warst du jeden Tag?
Nicht ganz jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und ich habe vorher gedacht, dass irgendwie vor 12 Stunden schon einmal in diesem Raum drin war. Aber auf den Steppen gehe ich nicht, da haben wir andere Spezialisten.
Ah, aber was machst du, wenn du im Fitnessstudio bist? Bist du der Pumper oder bist du der Laufbändler oder der, was bist du im Fitnessstudio?
Ja, also als Pumper würde ich mich nicht ganz bezeichnen, aber so die eine oder andere Kraftübung mache ich natürlich schon. Und ja, auf das Laufband, so ein bisschen. Gerade so vom Abendeinsatz, um den Körper und den Geist zu aktivieren, gehe ich auch gerne aufs Laufband.
Ich muss sagen, ich habe seit ein paar Tagen, weil da vorne auch wieder so ein Fahrrad steht, ich habe einen Peloton-Account. Und das ist perfekt, wenn man nicht groß nachdenken will, dann stellt man das an, loggt sich in seinem Account ein und dann ist da vorne ein netter Herr oder eine nette Dame, die dir sagt, stell das Fahrrad bitte auf die Schwierigkeitsstufe ein und tritt bitte so schnell, so lange und dann machst du es ein bisschen leichter oder schwerer. Das ist eigentlich perfekt, wenn dir jemand jeden Schritt wirklich vorgibt. Da muss man dann wirklich gar nicht mehr denken.
Das ist das, was du brauchst, gell?
Das ist genau das, was ich brauche. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktioniert um 10:50 mit dem Denken. Aber wir werden irgendwas Gescheites sagen können zum Sieg der Schweizer, zum 2:0 gegen Algerien, zu einem erfolgreichen Auftritt, zu einem sehr, sehr reifen und erwachsenen Auftritt. Das trifft es wahrscheinlich am besten, oder?
Ja, reif ist auch das Wort, das mir als erstes in den Sinn kam bei dieser Leistung. Sie müssen leiden zu Beginn, haben aber dann früh das 1-0 geschossen, wo sich die Algerier schon der Wind aus den Segeln genommen hat. Und dann, wie sie aus dieser Pause rauskommen, gerade mit dem 2-0 und wie sie den Match abspielen, das verdient wirklich nur ein Wort. Das ist sehr, sehr reif gewesen.
Das ist so, wenn wir die Szene des Spiels nehmen, ist es fast schon langweilig, weil es auch in der Szene mal wieder sehr, sehr stark um Johan Mansambi geht. Das Tor schießt am Ende Brel Embolo, aber der Treffer in der 10. Minute, wir haben uns ihn gerade nochmal angeguckt.
Und dann der Ball für Vargas. Schön gesehen, da geht Mansambi. Mansambi gegen Mandi. Mansambi gegen Mandi. Immer noch Mansambi. Und dann ist das Tor!
Der Ball von Granit Xhaka zu Ruben Vargas, der macht es eigentlich schon sehr gut, verzögert ein bisschen, lässt seinen Gegner aussteigen, spielt dann den Ball in den Lauf von Johan Mansambi.
Gut, wenn man beim Vargas sagt, er macht schon sehr gut. Was will man denn beim Mansambi sagen? Also schlussendlich ist es gleich ein relativ simpler Pass in Lauf von Mansambi, wo man von einem Nationalspieler wie im Vargas kann erwarten.
Trotzdem erkennt er die Situation, dass er warten muss, der Ball geht genau dahin. Aber ja, das, was Johan Mansambi macht, es ist, also er läuft dann, er kann glaube ich nur das, er kann glaube ich wirklich nur direkt in Richtung Strafraum, anders ist er gar nicht programmiert. Und dann hat's so einen kleinen Wackler. Auf der Tribüne haben wir spontan gesagt, er hat mit der Hüfte gewackelt, aber ich habe das Gefühl, das stimmt gar nicht. Der ganze Körper wackelt, weil er hat so eine Bewegung da drin, wo man das Gefühl hat, er bricht jetzt gerade den Angriff ab. Und dann legt er ihn sich, es gibt so eine schöne Einstellung, wo man von hinten sehen kann, er legt ihn sich mit dem rechten Fuß auf den linken und es ist eine Bewegung und dann beschleunigt er plötzlich wieder. Das ist so der Mansambi-Moment, das, was man von ihm ganz oft sieht, dieses ganz kleine, aber der Gegner rechnet nicht damit und dann hat er halt einfach die paar Meter, oder?
Ja, ich meine, das ist das, was man im Fußball oft als so das gewisse Etwas bezeichnet. Das gewisse Etwas kann ganz viel sein. Bei Mansambi ist es eben genau so die Aktionen, wo man einfach aus dem Nichts raus etwas kreieren kann. Eben, wir haben ja schon gesagt, die Schweiz hat gelitten. Sie sind recht auf die Welt gekommen in der Anfangsphase. Ich meine, die Algerier haben fast nur den Ball gehabt, haben gekügelt. Die Schweizer haben es überhaupt nicht können unter Druck setzen. Sie sind überhaupt nicht in Pressing-Situationen gekommen. Sie haben wirklich müssen leiden, oder? Und dann ist eigentlich die eine Chance.
Es ist die allererste, die einzige. Ja, die
ja erste. Es ist eigentlich nur eine Chance wegen Mansambi. Weil wenn ein anderer dort den Ball kommt, der wird vielleicht den Ball auch noch ein bisschen nach vorne getrieben, aber der hat irgendeinen abgebrochen. Oder? Das macht ja der Mansambi auch so erfrischend. Eben, wie du hast gesagt, er kennt eigentlich nur eine Programmierung. Immer den Weg nach vorne, immer ins Dribbling. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt schon mal so einen Nationalspieler hatte. Klar, der Chapuisat mit seinen Haken war auch so eins gegen eins Spieler gewesen. Ich meine, der Shaqiri gerade am Anfang von seiner Karriere war auch so ein Spieler gewesen, wobei je länger, desto mehr ist er auch einer gewesen, der auf den Ball ist gestanden, der hat abgebrochen und der Mansambi einfach stand, jetzt kennt er wirklich nur den Weg und das macht ihn noch so zu einer Bereicherung für die Mannschaft und das hat für mich halt wieder einmal mehr gezeigt, dass die Diskussion, also jetzt können wir sie endlich wirklich beenden.
Jetzt ist es fertig für dich.
Also wir haben ja noch einmal mit dem Sascha Rufer geführt, er hat ihn gesehen, vor dem Match hat er ihn noch als Joker gesehen, muss nicht am Morgen oder so beim Morgen fragen, ob er es eigentlich immer noch so sieht. Aber das ist einisch und für alle Mal beendet. Der Mansambi gehört in die Startaufstellung. Ja, er ist aktuell sogar vielleicht der beste Einzelspieler in dieser Mannschaft.
Das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Und ich eben, wenn man guckt, also es gibt ja gefühlt nach jedem Spiel wieder neue Statistiken. Er ist jetzt mit Abstand der jüngste Spieler, hat jetzt 5 Torbeteiligungen bei dem Turnier. Da gibt es nicht allzu viele bei der WM, die das überhaupt vorzuweisen haben. Und das sind dann schon so die ganz oben im Regal. Aber wenn man dann guckt, natürlich sind das so die großen Superstars. Aber selbst die haben ja alle ein gewisses Alter inzwischen. Wenn man Haaland, Mbappé, wenn man die alle nimmt und er ist dann mit Abstand der Jüngste mit immer noch seinen 20. Und wir haben nicht auf der Pressetribüne, man kann nicht sagen, gejubelt, aber es ist dann schon etwas lauter geworden. Und du hast, glaube ich, gesagt, also sowas ist mir, glaube ich, noch nie passiert.
Ja, ich bin wirklich selber ein bisschen verklüpft ab mir, weil ich halte das für relativ so ein bisschen verpönt, irgendwie auf der Pressetribüne zu jubeln oder so. Das ist mir irgendwie auch überhaupt noch nie passiert, dass ich auch das Goal nicht bejubelt. Aber irgendwie aus der Begeisterung aus, über die sensationelle Aktion von Mansambi, eine Aktion, die man einfach sonst nicht sieht von einem Spieler mit einem roten Liebling, mit einem rot-weissen Liebling, mit einem Schweizer Pass. Irgendwie habe ich aus der Begeisterung aus 2-3 Mal in die Hand geklatscht und bin auch wirklich an mir selber verklüpft.
Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich so aufs Spiel konzentriert. Ich weiß nicht, wie du mich danach angeguckt hast und gesagt, oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen über mich selbst erschrocken.
Aber das macht es eben. Das ist wirklich auch wieder, oder? Das gewisse Etwas, das macht ihn so zu einem unglaublichen Spieler und zu einem. Klar, müssen jetzt aufpassen, dass wir da irgendwie im Moment nicht völlig alle Relationen verlieren. Aber das macht ihn einfach schon zu einer Riesenhoffnung für die Zukunft des Schweizer Nationalteams.
Wenn wir gleich noch näher auf das Spiel eingehen, sicher, man sieht dann auch bei ihm, dass er natürlich noch Grenzen hat. Er hat danach nochmal solche Dribblings versucht. Es klappt natürlich nicht alles bei ihm, aber eben, es sind so die einen Momente. Und wie du gerade gesagt hast, ich meine, das ganze Spiel ist in dem Moment eigentlich gekippt, oder?
Er hat eigentlich die Schweiz erstmal überhaupt ins Spiel gebracht, oder? Und das ist schon so ein bisschen ein Schock gewesen für die Algerier. Ab dann sind die Schweizer im Match drin gewesen. Wir können erst später vielleicht noch über Vladimir Petkovic reden, über einen Trainer von der Algerier, der sich gerade dazu entschieden hat, ohne Stürmer zu spielen. Der Masa, das Riesentalent von Leverkusen, war ja so ein bisschen die hängende Sturmspitze gewesen. Und Petkovic ist schon nach dem Match extrem kritisiert worden. Er ist beim Rauslaufen von den Fans, von den algerischen Fans, ausgepfiffen worden.
Ich war in der Pressekonferenz und ich glaube, zum ersten Mal in der Karriere von Wladimir Petkovic hat er sich über die Fragen der Schweizer Journalisten gefreut, weil ja, es war keine angenehme Pressekonferenz für ihn. Ja.
Das wird ihm natürlich jetzt vorgeworfen. Es wird ihm vielleicht sogar den Job kosten. Aber man muss ehrlich sagen, so am Anfang ist seine Taktik eigentlich extrem gut aufgegangen. Die Schweizer hatten wirklich Mühe gehabt, sie sind wirklich dem Ball hinten nachgelaufen. Und eben, Mansambi, seine Aktion, am Embolo, sein Goal, haben eigentlich das Momentum gedreht. Und ab dann war die Schweiz im Match gewesen. Wobei, man muss schon sagen, sie hatten vor der Pause noch eine Phase gehabt, wo sie recht gelitten haben.
Murat Yakin hat es am Ende nach einer Pressekonferenz hauptsächlich aus seiner Sicht geschildert, aber dass Wladimir Petkovic wirklich bewusst eigentlich auf die Nummer 9 verzichtet hat, um eigentlich so ein bisschen das Mittelfeld, das Zentrum zu verrammeln, da wo die Schweiz ihre Stärken hat. Und das ist eigentlich wirklich perfekt aufgegangen. Und also man hat sich wirklich eigentlich verwundert, die Augen gerieben, wie aggressiv Algerien gespielt hat und eigentlich auch wie überlegen die waren. Und selbst nach dem 1-0, das hat dann so ein bisschen den ersten Druck weggenommen, aber so nach 22 Minuten ist mal jemand von uns dann gucken gegangen, wie es eigentlich um den Ballbesitz steht. Und da hatte die Schweiz einen Ballbesitzwert von 30%. Und das ist, ich weiß nicht genau, wann es das letzte Mal gab, aber das zeigt eigentlich, wie überlegen Algerien war und wie gut der Plan von Wladimir Petkovic eigentlich aufgegangen ist.
Ja, wie komplett anders das Spiel war als die vorgegangenen drei, die Gruppenspiele. Oder? Dann hat ja die Schweiz jeweils 70% Ballbesitz gehabt, mehr oder weniger in allen drei Matchen. Und jetzt war es in einer ganz anderen Phase gewesen, oder? Aber auch das haben sie jetzt aushalten können. Und das spricht eben für die Reife, für die Routine. Dass sie selbst in so Matchen eben nicht den Kopf verlieren, dass sie auch heute Abend genug effizient waren, um dann eben eigentlich den Gegner zu bestrafen. Und das ist für mich ein Indiz für die Reife.
Und es gab dann schon nochmal eine zweite Phase, hatte ich das Gefühl, kurz vor der Halbzeit, wo Algerien dann wieder stärker geworden ist. Es ist wieder ein bisschen in die Richtung gegangen und man hat eigentlich das Gefühl haben müssen, okay, die Schweiz rettet sich jetzt gerade so ein bisschen in die Halbzeit, oder? Das war bei dir auch so?
Ja, absolut, ja.
Und dann kommt man aus der Pause und man hat das Gefühl, die Schweiz hat sich inzwischen so einen Plan zurechtgelegt, wie man so Spiele dann entscheiden kann. Am besten macht man es in den ersten Sekunden nach der Halbzeit. Nicht nur, dass das im gleichen Stadion hier in Vancouver funktioniert hat, schon gegen Kanada. Murat Yakin ist dann auch in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden, bei dem Spiel bei der EM gegen Italien in Deutschland vor 2 Jahren. Auch da hat man wirklich in der 46. Minute, auch da ein extrem wichtiger Moment. Und er hat gesagt, natürlich legen wir uns irgendwie einen Plan zurecht. Versuchen vielleicht noch ein bisschen vertikaler zu spielen, so schnell wie möglich zum Abschluss zu gehen. Und dann kommt eben das Tor durch Dan Ndoye.
Gut, jetzt Zakaria antizipiert, weiter geht die Partie. Die Möglichkeit ist da, Ndoye.
Da war eigentlich dann wirklich der Moment, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist das Spiel entschieden, wenn jetzt nicht noch irgendwie eine Druckphase von Algerien kommt.
Oder also du hast das gesagt, aber ich bin ich bin neben dir gehockt, du hast ja eigentlich bis in die 80. 85. in diesem Vorsprung nicht traut, klassisch zu all den Experten, die immer das 2-0 als das gefährlichste Resultat im Fußball bezeichnen. Das haben natürlich nicht gemacht, aber irgendwie vielleicht ist schon noch der Kanada-Match hat bei mir vielleicht noch so ein bisschen nachgehauen, oder? Ja, wo sie auch 2-0 haben geführt, wo sie aber das 2-1 bekommen haben und dann noch extrem ins Schwimmen sind gekommen. Also irgendwie habe ich dieser Sache bis kurz vor Schluss nicht ganz traut.
Die Reife, überrascht dich das, dass nach den ersten 3 Gruppenspielen, wo man sich vielleicht ein bisschen zu sicher war, wo man vielleicht noch nicht irgendwie die Ernsthaftigkeit hatte, vielleicht lag es auch am Gegner, aber dass die Schweiz jetzt die Reife plötzlich gezeigt hat in dem Moment, wo es drauf ankommt? Oder ist es für dich auch irgendwie typisch, dass die Mannschaft das genau jetzt abruft?
Ja, auf eine Art ist es ja wirklich typisch. Das ist ja etwas, was die Mannschaft auch immer wieder ausgezeichnet hat, auch gerade in dieser Zeit unter dem Murat Yakin als Nationaltrainer. Eigentlich immer, wenn es zählt, immer dann, wenn sie eigentlich einen müssen liefern, haben sie so fast immer gemacht. Klar, eben, sie haben das 1-6 im 8. Finale vor WM in Katar gegen Portugal. Gegen Portugal kann man ausscheiden, aber die Art und Weise war natürlich dann verheerend gewesen. Aber ja, es ist ja wirklich etwas Eigenschaft, eine Stärke von dieser Mannschaft, dass sie eben diesen Aufgaben wächst. Wir sind uns nicht ganz sicher gewesen, kann sie es auch das mal wieder machen. Nach diesen ja, durchzogenen Gruppenspiel, muss man sagen, mit Licht und Schatten. Und ja, heute hat sie es bewiesen. Heute sind sie in dieser Algerien gewachsen und haben wirklich eine starke Leistung gezeigt.
Und irgendwie wirklich so ein Spiel von Details. Murat Yakin hat es erklärt, dass zum Beispiel er nach dem 1-0 in der 10. Minute ein bisschen was im Zentrum korrigiert hätte. Danach hat es dann besser geklappt. Und für mich auch bezeichnend, ich habe eigentlich von oben nicht den Eindruck gehabt, dass in den letzten 10 Minuten noch irgendwas aus den Fugen geraten könnte. Murat Yakin hat unten dann mal irgendwann eine Wasserflasche zerlegt, hat sich tierisch aufgeregt. Also er hatte selbst das Gefühl, wir haben die Position nicht mehr so klar im Griff. Algerien hat wieder ein bisschen mehr Zugriff. Aber dass er dann in so den kleinen Moment dann wirklich erkannt hat, okay, das dürfen wir uns jetzt nicht leisten, was uns gegen Kanada passiert ist.
Es gibt ja die 1-2 Szenen, wo ja, die Algerier noch die Chance hat. Der Mahrez ist, glaube ich, kurz nach dem 2-0, oder? Wo er eigentlich freigespielt wird in der Mitte, wo er abschließt, wo der Zakaria noch blocken kann. Ich meine, über den Zakaria im Besitz noch nicht geredet. Müssen wir unbedingt noch machen. Ist mir mit Nein, ist vielleicht sogar der beste Schweizer gewesen, nach einem wackeligen Start rechts hingen. Aber wie er sich in den Match hineingearbeitet und wie dominant er nach hinten rechts war in der zweiten Halbzeit, wie viel Bälle er gewonnen und wie oft er den Ball auch nach vorne getrieben hat. Ich meine, er steht im Ursprung auch vom 2-0 mit seinem Ballgewinn. Also, das ist enorm stark, das ist enorm wichtig gewesen, oder? Eben, wenn dort Algerien verkürzen, weiß ich nicht, wie wir jetzt hier würden hocken und hier über den Match würden reden.
Zakaria, du hast angesprochen, in der Startaufstellung gestanden, aber nicht die große Überraschung meiner Meinung nach, weil Luka Hakes verletzt, hat nicht mittrainiert und Silvan Widmer war in den letzten Tagen auch angeschlagen. Der hat vorgestern nur leicht trainiert, dann am Tag vor dem Spiel zum ersten Mal so richtig. Also, dass Dennis Zakaria spielen würde, war so ein bisschen abzusehen. Dass Murat Yakin aber in der offensiven Reihe hinter Brele Mbolo auf Dan Ndoye, Ruben Vargas und Johan Mansambi setzt, das war eigentlich die größere Überraschung. Also, dass er wirklich voll auf Schnelligkeit, auf Kreativität setzt.
Ja, auf eine Art schon. Handkrumm ist das ja eigentlich jetzt so der Moment gewesen. Also, wenn es die Algerier etwas sind, dann sind sie auch anfällig. Also, ich meine, sie sind hervorragende Fußballer, sie sind Kügler. Ich meine, der alte Nuri hinter links, aber ja, ist auch ein fliegender Linksverteidiger. Das ist ein Strassenkicker, oder? Er hat ja die Szene dort gegen Zakaria, wo er noch einen anderen Schweizer auch noch tunnelt. Also ja, immer auch noch das Tunnel suchen. Ja, noch fast ein bisschen extremer als der Hatscham, den wir ja von IBE relativ gut kennen. Super Fußballer, aber das haben sie ja im Verlauf von diesem Turnier auch schon gezeigt. Ich meine, bezeichnend im letzten Gruppenspiel gegen Österreich, wo sie zwar das 3-2 schiessen, aber dann sofort wieder das 3-3 bekommen. Sie sind eine gewisse Anfälligkeit, aber es muss ich wirklich am Yakin lassen. Also, dass er trotzdem den Mut beweist, alle drei zusammenbringt, hinter dem Embolo, etwas, was er noch fast nie gemacht hat. Er hat es im Testspiel gegen Jordanien probiert. Das tun ihm hoch anrechnen.
Und auch ein bisschen gegen sein Naturell. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel ist auch viel darüber geredet worden, dass man gegen Algerien ja auch vorgehen kann, indem man eben den Zockern, den Fußballern da ein bisschen den Spaß nimmt. Und da hat bei mir im Hinterkopf, als ich den Satz gehört habe, habe ich eigentlich so damit gerechnet, okay, das klingt nach mal wieder möglichst viele zentrale Mittelfeldspieler auf den Platz bringen, Abischer, Rieder, irgendwie wirklich die Lust nehmen. Aber Murat Yakin irgendwie das, was man eigentlich weniger von ihm erwartet oder das, was man ihm weniger gibt eigentlich, also wirklich voll auf Offensive zu setzen. Und es zeigt auch eben, dass das Bild, was viele haben und was wir auch ab und zu dann sagen, dass er eigentlich am liebsten die ganze Mannschaft mit zentralen Mittelfeldspielern und Abwehrspielern auffüllen würde, eigentlich gar nicht so zutrifft.
Ja gut, also das Bild vom Defensivtrainer, das hat ja schon als Schweizer Nationaltrainer abgelegt, das finde ich. Aber ja, dass er zum Teil am liebsten wirklich mit allen zentralen Mittelfeldspieler würde spielen, das stimmt. Ich meine, wie in der letzten Woche der Yashari noch als Linksverteidiger plötzlich ins Spiel gebracht, ist ja bezeichnend. Aber eben, vielleicht hat er auch damit, oder hat er auch so damit, weil der Pekovic überrascht, oder? Dass der das vielleicht auch genau hat gedacht, dass er hat gedacht, gut, er bringt jetzt nicht die drei alle zusammen. Das kann ja auch wirklich ein Plan sein. Also ist ja klar, das ist eigentlich, das hat der Yakin bewiesen, er ist ein Trainer, der sich sehr Gedanken macht. Was könnten Gedanken sein vom gegnerischen Trainer? Was denkt er, was ich mache? Und dementsprechend mache ich etwas anderes wie ein Schachspieler, der schon mehrere Züge im Voraus probiert zu lesen.
Mich würde wirklich interessieren, leider reden ja Trainer nach so Spielen selten im Detail darüber, aber wieso die Gedankengänge beim jeweils anderen ausgesehen haben, weil Murat Yakin, Wladimir Petkovic kennen sich aus der Schweizer Liga. Murat Yakin hat ganz zu Anfang seiner Trainerkarriere, als er bei Thun war, hat er mal bei eBay reingeschaut, als Wladimir Petkovic da noch Trainer war. Sie haben sich jetzt zum 6. Mal getroffen, davor 5 Mal in der Super League.
Wo der Petkovic kein Match hat gewonnen, muss man sagen.
Genau, was auch beachtlich ist, weil Murat Yakin eben damals bei Thun Trainer auch nie gegen ihn verloren, also es zeigte dann schon, er kann sich offensichtlich recht gut in Petkovics Kopf reinversetzen und irgendwie antizipieren, was der plant und dann irgendwie das Mittel finden.
Ja, ich meine, das kann man so festhalten. Er hat da einiges mehr, finde ich, ein Stück weit auch ein bisschen gamblen. Klar, wir sagen so, Zakaria, ich glaube so mal vor ein paar Tagen einem Kollegen hier gesagt, ich glaube, er wird den Zakaria spielen, obwohl ich dann glaube ich noch nicht gewusst, dass der Kakes angeschlagen ist, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass er nach dem Spiel gegen Katar überhaupt noch nicht hat abgeschrieben, dass er eben dort eigentlich eine gute Leistung hat gezeigt von Zakaria. Aber sind wir ehrlich, wenn das heute nicht aufgeht, dann ist das einmal mehr, das, was ich mir um die Ohren fliegt. Ich glaube, das weiss auch er selber, das wissen andere Leute beim Essen voll. Oder? Der reitet man natürlich auch auf dieser Position des Rechtsverteidigers. Der Summe, der bis jetzt drei verschiedene Spieler haben gespielt, heute wieder mit dem Zakaria, ein Spieler, der eigentlich im Mittelfeld daheim ist. Oder? Da hat er auch ein Stück weit gegambelt. Auch das war ein Stück weit mutig gewesen. Und das muss man sagen, die Aufstellung war insgesamt mutig gewesen. Ich habe einem Kollegen geschrieben, für mich ist das so wie diese Aufstellung. Also wenn ich Trainer wäre, würde ich glaube ich auch die wählen.
Weil mit Zakaria?
Ja, mit Zakaria als Rechtsverteidiger, weil er deutlich mehr Potenzial hat als der Widmer. Der Widmer mag jetzt vielleicht die stabilere Lösung sein, wobei ich meine, mit jedem Spiel wird der Zakaria auf dieser Position dazu liegen. Aber er
Widmer ist auch ein Stück weit die langweiligere Option.
Genau,
die so verlässlichere. Also das, was man eigentlich mit Ricardo Rodriguez auf der anderen Seite schon hat, Verlässlichkeit. Aber so das ein bisschen Unerwartete, was Dennis Zakaria liefert, das hat er natürlich nicht.
Ja, und das Dynamische. Also eben, wie viel Ballgewinn er hatte, wie manchmal er den Ball nach vorne trägt. Und ich meine, es war nicht die perfekte Leistung. Er hat hier und da einen Feldpass, hat hier und da noch eine falsche Entscheidung getroffen. Aber wenn er mal die Konstanz hat, wenn er mal die Zeit bekommt, das auf dieser Position vielleicht zu entwickeln, dann könnte es noch umso besser werden.
Dass Murat Yakin jetzt gegen Algerien gewonnen hat, also nicht Murat Yakin im Alleingang logischerweise, aber der Trainer Murat Yakin gegen den Trainer Wladimir Petkovic gewonnen hat, gegen seinen Vorgänger. Er wird natürlich nicht sagen, dass es jetzt irgendwie eine gewisse Genugtuung ist, aber es hilft natürlich schon auch irgendwie nochmal so ein bisschen die Karriere von Murat Yakin irgendwie zu prägen. Also, dass er nochmal einen Schritt irgendwie nach vorne macht und das irgendwie jetzt wie, es steht jetzt wie auf Papier da, Yakin gewinnt gegen Petkovic, gegen seinen Vorgänger. Ich nehme schon an, dass es irgendwie auch ihm ein bisschen hilft und wahrscheinlich auch ein bisschen was bedeutet, gerade in dem Duell zu gewinnen, oder?
Ja, ich glaube auch, für ihn ist das enorm wichtiger Sieg, auch für das Gesamtbild, das er jetzt abgibt als Nationaltrainer. Wenn die Schweiz heute verloren hat, dann hat man wieder gesagt, ja, okay, sei jetzt wieder zum vierten Mal eine WM-Gruppenphase überstanden, etwas, was sonst ausser denen nur Frankreich, Brasilien und Argentinien geschafft. Alles Riesen vom Fußball. Und die kleine Schweiz, oder? Hat man,
okay. Das ist eine gute Gemeinschaft, da will man gerne dabei sein. Aber ich kenne gewisse Länder, in denen ich unter anderem geboren bin, die das nicht von sich behaupten können.
Stimmt, aber, jetzt kommt das grosse Aber, wäre es ja gewesen, sie hat es wieder nicht geschafft, das K.O.-Spiel zu gewinnen. Eine WM. Das hat natürlich schon alles überschattet. Ich meine, was man in so Fall macht, ist auch mit einem Kommentar vorschreiben, dass man dann auch möglichst schnell nach Spielschluss schon eine Einordnung hat. Oder? Das habe ich gemacht bei diesem Match. Und es ist ja schon krass, wie ein Spiel eigentlich das gesamte Bild ein Stück weit prägen kann. Wären sie heute gegen Algerien Weltnummer 29, die Schweiz aktuell Weltnummer 16, wären sie mit dieser Vorgeschichte, eben mit dem wiederholten Scheitern in dieser K.O.-Phase rausgefallen, ja, dann wäre das negativ gewesen. Es wäre ein kleines Fiasko gewesen, oder? Aber stattdessen ist jetzt er, oder? Der Yakin, jetzt braucht er eigentlich noch ein Sieg im Achtelfinale, entweder gegen Ghana oder Kolumbien. Es wird man ja Freitagabend hier Ortszeit erfahren, wer der Gegner wird sein, oder? Wäre er aber der erste Trainer, der die Schweiz an der WM im Viertelfinale führt, dann hat es eine WM geschafft und eine WM. Man kann ihn eigentlich als der erfolgreichste Schweizer Nationaltrainer bezeichnen. Und das zeigt einfach, wie klein manchmal die Unterschiede sind.
Es ist tatsächlich brutal und deswegen werden wir den Kommentar, den wir vorgeschrieben haben, auch jetzt direkt umgehend vernichten. Der wird nie irgendjemand zu hören, zu lesen, irgendwas bekommen. Der wird direkt vernichtet. Und auf der anderen Seite, um noch einmal kurz zu Wladimir Petkovic zurückzukommen, bei ihm ist es natürlich genau das Gleiche. Algerien hat auch noch nie ein K.O.-Spiel gewonnen bei einer Weltmeisterschaft. Und eben, also wenn die Startphase anders läuft, wenn Manzambi nicht den Moment hat in der 10. Minute, wenn Algerien das gewinnt, dann ist er natürlich, weiß nicht, ob er dann schon Volksheld ist, aber dann ist er wahrscheinlich relativ knapp davor. Und so, also die Pressekonferenz, es war dann schon, die Fragen haben sich natürlich alle auf die eine Frage fokussiert, warum nicht mit einer Nummer 9 von Anfang an? Und dann ist natürlich auch in Algerien die Erwartungshaltung, okay, aber so gegen so eine Nation wie die Schweiz, vielleicht auch nicht mit dem Wissen drum, wie konstant die Schweizer in letzter Zeit an Turnieren weit gekommen sind. Aber der Eindruck war schon, also gegen eine Mannschaft wie die Schweiz scheidet man nicht aus. Und er hat natürlich auch ganz viel Kritik einstecken müssen unmittelbar. Ist ausgepfiffen worden, als er aus dem Stadion ist. Das zeigt natürlich auch, wie brutal das ist, weil ein Tor zur Anfangsphase ändert eigentlich alles dann auch für ihn.
Ja, es zeigt aber auch ein Stück weit, wie der Ruf ist von Schweiz in dieser Fußballwelt, oder? Man hat zwar, so nehmen das wahr, registriert, dass die Schweizer eigentlich immer an der WM mindestens eben in K.O.-Phase kommen. Bis jetzt ist das der 8. Final gewesen, jetzt seit der Aufstellung ist das der 16. Final. Also die Konstanz von Schweiz, auch wenn man noch gerade die Europameisterschaften einrechnet, die wird registriert. Aber es wird eben genauso registriert, dass sie eigentlich immer mehr oder weniger verlieren oder höchstens noch eine Hürde nehmen. Also dass sie noch gar nie den ganz grossen Exploit haben geschafft. Okay, ich meine, sie sind ja letzt vor zwei Jahren EM ganz nach Halbfinalteilnahme gewesen gegen England. Ich meine, das hat vielleicht schon der Ruf ein Stück weit verändert. Ich habe auch vor dieser WM in Ordnung geschrieben, wo ich eben auch gesagt habe, die Mannschaft wird meiner Meinung nach sträflich unterschätzt. Irgendwie bei der Athletic, Sportportal von New York Times, hat man sie dann auf Rang 21 da von 48 Teilnehmern, oder? Unter anderem hat man da so Teams wie Ägypten, wie Südkorea, wie Uruguay von der Schweizer da, um nur ein paar zu nennen, oder? Und ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen, eben. Der Schweiz hat bis jetzt wirklich den Pokerschlag gefehlt, auch gerade auf der Bühne vor WM. Das brauchen sie, dass sie werden ernster genommen und nicht nur für ihre Konstanz gelobt. Und ich meine, sie haben jetzt eigentlich schon die grosse Chance. Aber, das müssen wir auch sagen, also sie werden jetzt im 8. Final auf Kolumbien oder auf Ghana treffen. Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Vielleicht Kolumbien würde jetzt noch im Vergleich mit der Schweiz noch leicht favorisieren. Aber eben, das bietet jetzt eigentlich mal die grosse Chance für den Schritt im Viertelfinal.
Man of the Match. Ich habe hier ganz viele Namen stehen. Ich habe das Gefühl, heute ist wieder so ein Spiel, wo man wirklich ein paar rauspicken könnte. Über Dennis Zakaria haben wir jetzt schon gesprochen. Johann Mansambi haben wir auch gesprochen. Ist Dennis Zakaria für dich der beste Spieler heute gewesen? Wir haben ihm nicht die Höchstnote gegeben, aber ein 5,5 in den Einzelkritiken. Aber ist er für dich so Man of the Match?
Ja, wir haben ihm einen 5,5 gegeben, wir haben noch einen 5,5 dem Doi gegeben und wir haben noch einen 5,5 dem Remo Fröhler gegeben, den ich auch unglaublich stark gefunden habe, der irgendwie nur richtige Entscheidungen getroffen hat, der immer am richtigen Ort ist gestanden, der extrem viel geschafft hat, der viele gute Pässe gespielt hat. Ja, er ist für mich eigentlich auch ein Man of the Match, aber vielleicht so wie sich der Zakaria in diesem Match hat reingearbeitet, wie er auch das 2-0 vorbereitet. Er, der ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Länderspiele hat er jetzt schon gemacht?
Das war dann heute doch sein 67.
67. Und auch vielleicht sogar das Beste von diesen 67.
Also ich könnte mich jetzt logisch nicht alle 67 gesehen, aber spontan an keins erinnern. Die meisten sind natürlich Spiele, wo er dann wirklich reingekommen ist, irgendwie ersetzt hat, aber dass er so prägend war und dann eben noch auf der Position, wo er eigentlich gar nicht spielt. Also ich nehme schon an, dass es sein bestes Länderspiel war.
Ja, und er eben, der oft unterdürren musste im Nationalteam, obwohl er eine respektable oder eine starke Clubkarriere macht, die in Monaco längst Captain ist, eine zentrale Figur. Er, der aber trotzdem immer wieder ist gekommen zum Nationalteam, der irgendwie nie hat gross getäupelt oder irgendwie überhaupt seinen Rücktritt hat angedroht. Ich meine, andere wären schon längst nicht mehr gekommen. Also insofern, glaube ich, hat er jetzt einfach die Ehre von uns verdient, nach dem Match zum Man of the Match gekürt werden.
Zumindest die Ehre von dir. Ich nehme nämlich einen anderen Spieler.
Und Achtung.
Ja, ich weiß nicht, was das jetzt wieder über uns aussagt, aber vielleicht, dass wir uns nicht festlegen auf Positionen. Das letzte Mal warst du in der Offensive, ich in der Defensive. Heute bin ich eher bei Dan and Doi.
Okay.
Nicht unbedingt nur wegen dem Tor. Also natürlich hilft das Tor. Aber wenn man bedenkt, dass der nicht von Anfang an gespielt hat in den letzten Partien, jetzt so reinkommt. Und wenn man gesehen hat, wie der gearbeitet hat, ich würde mal behaupten, die Leistung von Dennis Zakaria hat er auch gebracht, weil er Dan and Doi hatte, der ihm immer wieder mal geholfen hat. Und es hatte eine Szene in der zweiten Halbzeit, ich nehme an, du kannst dich auch erinnern, wo Dan and Doi irgendwie wirklich einen langen Ball noch erkämpft. Er wirft sich so wirklich mit dem ganzen Körper rein und legte noch zu Ruben Vargas rüber, der dann gutes Dribbling hat, aber nicht weiterkommt. Und das irgendwie für mich bezeichnend heute. Dan and Doi nicht nur in der Offensive, aber was der in der Defensive geleistet hat, finde ich extrem bemerkenswert. Vor allem eben, wenn man bedenkt, dass er sicherlich auch sich seine Gedanken gemacht hat zuletzt. Wie wichtig bin ich eigentlich noch für die Mannschaft? Was passiert gerade? Ich habe in der Qualifikation immer gespielt, jetzt plötzlich weniger. Und mit dem Hintergrund finde ich extrem bemerkenswerte Leistung von ihm.
Ja, das hat er übrigens auch in der Mixzone, in der Interviewzone erwähnt, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit seiner bisherigen WM. Ja, dass ihm das schon ein Stück weit auch ein bisschen zu denken gegeben. Jetzt nicht nur, dass er zuletzt auf der Bank ist gehockt, sondern insgesamt seine Leistungen. Es passt ja auch zu ihm. Er ist enorm selbstkritisch, ja, Spieler, ein Musterprofi. Ich glaube, bei ihm ist das Wort wirklich treffend. Und er ist eben ein Spieler, der auch defensiv Qualitäten hat. Also man kann ja darüber diskutieren, ob er eigentlich ein Stück weit gut. Das bietet sich aktuell bei dieser Schweizer Mannschaft nicht an, weil sie aktuell mit einer Viererkette spielen. Aber wenn sie mit einer Dreierkette spielen, ist er eigentlich auch mit seiner defensiven Stärke der perfekte Außenläufer.
Und wie kollektiv gut die Schweiz war, sieht man auch an Granit Xhaka. Wir haben vorhin ein bisschen diskutiert bei den Noten, also eigentlich bei ihm am meisten im Vergleich zu allen anderen Spielern. Aber ein Spiel, wo Granit Xhaka nicht so prägend gewirkt hat, er ist weniger aufgefallen. Er ist auch am 1-0 beteiligt, er leitet das Ganze ein, aber er war nicht so auffällig, weil auch am Anfang der Gegner ihm gar nicht den Platz lassen wollte. Und trotzdem, dann guckt man am Ende, er hat dann wieder die meisten Ballkontakte, die meisten Pässe, er hat die meisten Pässe ins Angriffsdrittel. Es zeigt irgendwie, wie gut die ganze Mannschaft war, dass Granit Xhaka in seinem 150. Länderspiel eigentlich diese Top-Werte hat, aber gar nicht besonders aufgefallen ist.
Ja, also er hat eher so ein bisschen ein Remo Fröhler-Match zeigt, finde ich, ein Stück weit, oder?
Im besten Sinne des Wortes ein Remo Fröhler-Spiel
gezeigt. Absolut im besten Sinn und eben wieder am meisten Ballkontakt, auch wie in fast allen von seinen 150 Länderspielen für die Schweiz, hat er am meisten Ballkontakt gehabt. Eben wirklich nicht so die auffallende Aktion, die prägende Aktion, was einem dann schnell mal so ein bisschen lässt, zum Schluss kommen. Es war ein Stück weit nicht überhaupt kein enttäuschendes Länderspiel von ihm, aber eben, das zeigt euch, wie hoch die Erwartungen in sind. Und da haben wir uns, glaube ich, schnell ein bisschen darüber diskutieren. Aber ich glaube, wir haben uns gefunden bei einem Fünfer, was absolut die treffende Note ist, wenn ich jetzt mit ein paar Stunden Abstand würde sagen.
150 Länderspiele, das hat in der Schweiz keiner, logischerweise. Er ist der Rekordnationalspieler. Das haben auch in anderen Ländern nicht allzu viele Spieler. Also er ist jetzt nicht in Cristiano Ronaldos Sphären, aber 150 Länderspiele ist schon bemerkenswert, die Zahl. Und es ist ja eigentlich auch vorerst nicht abzusehen, wo er dann irgendwo stehen bleiben könnte.
Für mich bedeutet der Tag enorm. 150 Spiele für das Land, wo ich groß geworden bin, wo ich geboren bin. Das rote Trikot können oder dürfen tragen, macht einem sehr stolz. Und ja, desto schöner, dass wir heute wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und eine Runde weitergekommen sind.
Ja, ich habe kurz vor dem Match mal geschaut, ja, wie viele Spiele gibt es eigentlich auf dieser Welt noch, die mehr als 150 Länderspiele gemacht haben. Ich glaube, er ist jetzt unter den besten 50. Also es gibt insgesamt nur 50 Spieler, die mehr oder gleich viele Länderspiele hatten. Ein paar von denen werden sehr wahrscheinlich auch schon nicht mehr leben. Fußball wird überall auf diesem Planeten gespielt. Von Millionen, nein, von insgesamt über all die Zeitspannen von Milliarden Menschen. Und er hat etwas geschafft, was sonst nur 50 Spieler haben geschafft. Und nicht irgendwie eine Küngeli-Truppe, nicht irgendwie auf einer Karibikinsel, nein, im Schweizer Nationalteam. Also, es ist eine unglaubliche Leistung. Ich weiss noch, früher als Kind, wo ich ja etwa jede Fußballstatistik auswendig konnte, wo ich wirklich absoluter Fußballfreak war, weiss ich aber noch Lothar Matthäus, die 150 Länderspiele für Deutschland. Das ist für mich so ein unglaublich unfassbarer Weg gewesen, weil früher hat es natürlich auch nicht so Spiele gegeben mit so vielen Länderspielen. Dann sind dann später mal die Modric, Ronaldos und Messi gekommen, die all die Rekorde natürlich torpediert haben. Aber 150, das weiss ich noch bei Matthäus, das haben immer so eine unfassbare Zahl gefangen. Und jetzt hat es der Xhaka auch geschafft. Und es sieht ja nicht danach aus, sein letzter wird sowieso nicht sein, aber es sieht eher danach aus, dass da noch deutlich mehr dazu werden kann.
Eben, er ist jetzt auf einer Stufe mit Loda, aber wenn man jetzt sieht, Kroatien ist ausgeschieden, Luka Modric, der hat 202 Länderspiele, Lionel Messi hat auch 202. Das ist noch lange hin, das sind noch 50 Spiele und man muss jetzt nicht drüber diskutieren, was noch passiert, es kann so viel passieren, aber es ist auch nicht völlig von der Welt, dass Granit Xhaka noch 50, 52 Länderspiele macht in seinem Leben. Es ist nicht komplett unrealistisch.
Nein, ich meine, wenn er sich dazu entschließt, noch länger oder lang Fußball spielen und auch noch gleichzeitig auch immer noch für die Schweiz spielen, wenn sie beides das Gefühl haben, ja, da werden da noch X dazukommen.
Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir den Gegner nicht kennen. Du hast vorhin schon angesprochen, Kolumbien wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, als es Ghana dann wäre. Die Schweiz hat sicherlich den Vorteil, dass sie in Vancouver bleiben kann. Die muss jetzt nicht mehr reisen, die kann abwarten, wer jetzt der Gegner ist, kann sich dann vorbereiten. Aber das Spiel im Rücken zu haben, die reife Leistung zu sehen, okay, wir haben es geschafft, in einem Moment, wo es drauf ankommt, kein Gegentor zu kriegen, wirklich erwachsen aufzutreten. Wir haben ein K.O.-Spiel bei einer WM zum ersten Mal seit 1938 mal wieder gewonnen. Das kann eigentlich nur ein gutes Gefühl geben, oder?
Ja, also ich nehme schon an, dass das eine gewisse Befreiung auch ist, oder? Also die Spieler selber hat auch gewusst, dass das bedeutet. Ich meine, sie wären selber auch unglaublich enttäuscht gewesen. Ich meine, sie haben hohe Ansprüche, vielleicht nicht alle ganz so hohe wie der Xhaka, der Weltmeister werden wollte. Aber sie alle glauben ja ein Stück weit auch die Mannschaft. Sie glauben auch den Exploit. Sie glauben eben, dass sie mal die kleinere Mannschaft sind, die auf etwas Grosses erreichen kann. Marokko war in der letztjährigen WM im Halbfinale. Nicht letztjährig, aber in der letzten WM im Halbfinale. Es hat schon Südkorea schon mal im Halbfinale. Es gibt ein paar so Beispiele, oder? Und die Mannschaft glaubt schon, dass sie das auch mal sein können. Und insofern ist es der erste Schritt gewesen. Wobei, man muss auch sagen, es ist ein Schritt, den man von dieser Mannschaft muss erwarten. Wenn sie das nicht hätten geschafft, ein kleines Fiasko, ein Scheitern, nicht gerade eine Blamage, aber es wäre, das hätte bedeutet, dass sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Also insofern haben sie einfach heute etwas gemacht, was man von ihnen erwarten darf. Sie haben es auf eine ausgezeichnete Art und Weise gemacht, auf eine sehr überzeugende Art und Weise. Aber es ist ein Schritt, es ist überhaupt kein Grund, jetzt tue ich fast wie der Trainer abzuheben, sie haben einfach mal einen Schritt gemacht.
Was aber zumindest so einen kleinen Einblick in die Mannschaft gegeben hat, ist so das, was die Spieler und auch der Trainer nach dem Spiel gesagt haben, in der Halbzeit. Man führt 1-0, man muss eigentlich da schon ein gutes Gefühl haben. Logisch, Algerien hatte gute Phasen, aber dass man trotzdem mit 1-0 in die Halbzeit geht. Und offenbar hat man dann trotzdem relativ intensiv darüber diskutiert und war überhaupt nicht zufrieden, hat dann auch noch Sachen angepasst. Aber eben, das ist so, dass die Bereitschaft irgendwie, sich selbst zu kritisieren, selbst wenn man führt, wenn man eigentlich gute Aussichten hat, weiterzukommen, dass man aber trotzdem irgendwie sagt, hey, das funktioniert so nicht, wir müssen dann schon noch eine Schippe drauflegen, zeigt schon auch, wie die Mannschaft funktioniert.
Ja, und für mich ein Symbol ist auch der Prel Embolo, wo ja zum Man of the Match ist gekürt worden, wo er auch in die Interviewszone kam, wo sich von sich selber auch gesagt hat, dass ich überhaupt nicht zufrieden war mit seiner Leistung in der ersten Halbzeit, obwohl er ja da das Goal hat geschossen.
Kompliment, wie wir in der Halbzeit mit uns ehrlich gesehen sind, wie wir das ein bisschen gewechselt haben, wie wir gewusst haben, dass wir ein bisschen alle 10-15% mehr machen müssen. Und dann Kompliment an die ganze Mannschaft, wie sie die zweite Mannschaft auch angegangen ist, weil das ist genau die Schweiz, die man gesehen hat. Von 1. bis 90. Minute leider ist sie erst in der 45. gekommen, aber dafür ist sie ab der Halbzeit wirklich stark
gewesen. Ich habe jetzt gesagt, 90% vom Goal gehören Mansambi, er hat gefunden 95%. Also da sehr bescheiden, sehr selbstkritisch auch in dieser Hinsicht.
Ich war am Anfang eigentlich bei 80-20, aber wenn man dann nochmal guckt, wie Breel Embolo genau das Tor schießt, also er hält ja eigentlich nicht den Fuß hin, sondern eigentlich eher das Bein, der Ball springt irgendwie vom Schienbein ab, also 95% finde ich schon auch okay, also dass das Tor Mansambi gehört und er eigentlich nur das Schienbein im richtigen Winkel an den richtigen Ort hält.
Absolut, absolut.
Was auch noch zu dem Spiel gehört und auch noch zum weiteren Turnierverlauf der Schweizer gehören wird, ganz sicher, weil es immer so ist. Wir haben auch mit Sascha Rurfer über das Thema gesprochen, über die Wechsel, die Murat Yakin tätigt. Dass es bisher eigentlich in dem Turnier selten zur Verbesserung beigetragen hat, sondern eigentlich immer eine Unruhe entstanden ist.
Gut, also gegen Bosnien hat es für einen Befreiungsschlag gesorgt. Sie hat beim 0-0 gewechselt. Mansambi, Vargas haben den Match für die Schweiz entschieden.
Stimmt, ja. Dieses Mal weg hat er wieder. Es ist zum Markenzeichen geworden. Und er ist auch darauf angesprochen worden nach dem Spiel, dass Murat Yakin eigentlich bei dem Turnier so ein bisschen der Trendsetter ist, dass er als allererstes das mit den Cooling Breaks erkannt hat, gewartet hat, dass die anderen Mannschaften erst nachgezogen sind.
Ist er aber der Trendsetter? Weil es gibt auch immer wieder Trainer, die es ganz anders handhaben, denke ich.
Ja, er ist zumindest als Trendsetter bezeichnet worden, beziehungsweise ist er gefragt worden, ob er sich bewusst sei, dass er Trendsetter ist.
Von wem denn?
Von einem Kollegen aus Deutschland, von der Süddeutschen Zeitung.
Ah, okay. Gut, beim Nagelsmann ist man dann schnell ein Trendsetter.
Der wäre froh, der hätte irgendwas gesetzt bei dem Turnier, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall dieses Mal, die wechselt dann wieder, er hat wieder gewartet bis nach der Cooling Break, hat dann Fabian Rieder gebracht. Was man nachvollziehen konnte, was irgendwie logisch war, man führt 2-0, dass man einen hat, der für ein bisschen Stabilität sorgt. Da wusste Murat Yakin noch nicht, dass Fabian Rieder das leere Tor nicht treffen kann. Und Noah Okafor hat seine ersten Minuten gebracht und es ist nicht das passiert, was auch schon passiert ist bei dem Turnier, dass irgendwie ein bisschen Unsicherheit gekommen ist, dass irgendwie ein bisschen die Statik verloren gegangen wäre, sondern auch Noah Okafor hat sich gut eingefügt, hat auch viel gekämpft und die Wechsel dieses Mal eigentlich kein Thema, oder?
Nein, und irgendwie sei ja die Algerier wirklich auch die Lust genommen. Das zeigt auch, wie absurd. Eigentlich mein Gefühl noch war am Schluss, dass ich dieser Sache trotz allem nicht ganz getraut. Insofern ist es natürlich ein perfekter Abend für einen Jakin. Er hat jetzt so das Thema auch vor, auch noch grad ein Stück weit beendet, weil er jetzt auch endlich noch dürfen mitspielen. Also auch das ist aufgegangen.
Fabian Rieder, der arme Kerl, du hast ihn in der Mixzone, warst noch dabei, als er Interviews gegeben hat. Und logisch, er wird sich dann spätestens in 2 Tagen auch freuen oder wahrscheinlich freut er sich jetzt schon zu einem Teil, dass die Schweiz das Spiel gewonnen hat, dass sie weitergekommen ist. Aber die Szene, die er hat, also er ist wahrscheinlich darauf angesprochen worden, oder was hat er dazu gesagt?
Ja, also ich war vorher noch am anderen Ort am Reden gsi, bin dann erst am Schluss noch dazu gestossen. Und
du hast dich mit Jawan Hatjam verquatscht. über eBay habt ihr geredet.
Überhaupt nicht. Ich glaube, der Hatjam hat auch keine Lust gehabt. Ja, ich bin auch am Schluss noch dazu gestossen. Ein Kollege von uns hat ihn dann noch einmal darauf angesprochen, auf seine vergebene Chance, dass die halt eben ein gewisses Meme-Potenzial hat. Und dann hat er, wenn der Rieder immer ein höchst freundlicher Typ, hat zwar relativ bestimmt, aber immer noch nicht gesagt, er hat jetzt eigentlich zu diesem Thema genug Fragen beantwortet.
Es gibt ein Bild von der Szene, es ist auch ein bisschen gemein geschnitten, muss man sagen. So von schräg hinterm Tor, man sieht keinen Torhüter mehr, man sieht keinen Gegenspieler mehr. Man sieht wirklich ihn mit dem Ball am Fuß, am linken Fuß und das leere Tor. Und wenn man dann weiß, wie es geendet ist, es hat schon sehr, sehr viel Potenzial für irgendwelche blöden Sprüche und Witze. Aber die muss er jetzt über sich ergehen lassen.
Sich lassen gehen. Ich meine, es muss zuerst wirklich mal schaffen, aus dieser Position kein Goal zu schießen. Das war auch lustig. Es hat ja sofort schon so ein Aufschrei gegeben im Stadion, gerade bei dieser Szene. Und dann später, als ich noch auf dem grossen Bildschirm noch einmal die Wiederholung kam, ist ja wirklich ein Raunen durch das Stadion. Also, es ist wirklich eine unglaubliche, unfassbare Szene. Bitte für ihn. Wenn jetzt da Algerien irgendwie noch einmal zurückgekommen wäre, hat man noch ewig über die Chance geredet. Glücklicherweise für ihn kann er das Thema irgendwann hinter sich lassen. Aber ist klar, in der heutigen Zeit von Memes, von Reels, von Tweets, von TikToks wird müssen leben, dass das noch ein bisschen auf und runter gespielt wird.
Aber er weiß wahrscheinlich auch, dass morgen schon wieder Fußball gespielt wird und dann vielleicht einfach der Nächste durchs Internet gezogen wird, weil er irgendwie den Ball nicht trifft.
Ja, er hat sich vielleicht das Goal für den nächsten Match aufgehoben, hat gelächelt, hat eigentlich wohl davon laufen und dann ist eben noch der Kollege mit der Frage, die ihn dann nasenvoll
hat. Ein alter Spielverderber. Dominik, wir können heute gar nicht groß über das Stadion reden. Das Stadion war immer noch genau das gleiche wie beim letzten Mal in Vancouver. Die Stimmung war ein bisschen anders, logischerweise, weil Kanada nicht dabei war. Es ist trotzdem immer noch ein schönes Stadion.
Und es war trotzdem immer noch ein Auswärtsspiel für die Schweiz, hat mich gedacht. Also deutlich mehr algerische Fans, deutlich lauter auch gewesen. Und ich glaube, auf das können sie sich die Schweizer auch gerade wieder einstellen. Egal, ob Ghana oder Kolumbien der Gegner wird sein. Es wird auch Dienstag wieder in Vancouver ein Auswärtsspiel sein. Bei Kolumbien glaube ich noch deutlich mehr als bei Ghana, aber so wie es jetzt heute zumindest tönt von Leuten, die hier aus Kanada sind, wird es auch bei Ghana der Fall sein.
Das ist so bei Kolumbien sicher. Und ich habe mir vor dem Spiel tatsächlich die Frage gestellt, ob es eigentlich bei allen 48 Teilnehmern gäbe es eigentlich irgendeine Konstellation, wo die Schweiz in der Überzahl wäre. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also hat das Gefühl, es hat so ziemlich jede Nation hat zumindest lautstärkere
jetzt
Fans.
Jetzt ist es ziemlich harmlos ausgedrückt.
Ja, also, vorhin habe ich es ein bisschen anders ausgedrückt. Da habe ich gesagt, wenn wir ein Ranking machen würden vom schwächsten Support bei der WM, dann wäre die Schweiz für mich relativ weit oben oder relativ weit unten, je nachdem, wie das Ranking aussieht. Die Schweiz hat halt nur mal das Problem, dass nicht so viele Menschen aus dem Land A kommen und B auf der Welt verteilt sind. Aber es ist schon auch heute gegen Algerien wirklich dann schon deutlich, was die Lautstärke angeht, wie die Supporter verteilt sind.
Ja, aber ein Stück weit haben sie sich das halt auf eine Art doch ein bisschen erarbeitet. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man ist sich mittlerweile gewohnt in der Schweiz, dass die Schweiz nicht nur an einem grossen Turnier dabei ist, dass sie nicht nur auch Gruppenphasen, sondern dass sie auch Gruppenphasen übersteht, aber wir sind jetzt hier Tausende von Kilometern entfernt von unserer Heimat. Aber man denkt schon, jetzt so ein bisschen nach der Gruppenphase, mit dem ersten Spielphase, jetzt mit dem Sieg, so langsam scheint sich schon ein bisschen die Euphorie auszubrechen. Ich meine, wir selber hier in Vancouver haben ja die Bilder gesehen aus den Public Viewings. Ich weiss von Kollegen in Bern, von meinen Freunden, die heute Morgen früh sind aufgestanden, den Match in einem Public Viewing schauen. Ich glaube, in Winterthur waren es 3000 Leute, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, jetzt ist die WM definitiv auch in der Schweiz angekommen. entschuldigt mir meine Fernbetrachtung hier aus Vancouver, aber so wirkt es auf mich. Und ich meine, Vancouver kann man problemlos direkt erreichen oder man kann einmal umsteigen, man ist relativ schnell da. Gut, ich glaube, wenn man jetzt noch das Ticket kaufen will, für das Achtelsfinale, muss man das Portemonnaie auftun. Aber ich könnte mir ja schon vorstellen, dass sich das der eine oder andere Schweizer noch wird überlegen.
Ja, man muss es sich tatsächlich gut überlegen. Ein Kollege von uns, von der Neuen Zürcher Zeitung, die sind nicht quasi mit der organisierten Reise unterwegs wie wir und der muss immer so ein bisschen gucken, wie er seine Flüge und Hotels bucht und hat wirklich dann während der Pressekonferenz mal geguckt und da kann es dann schon passieren, dass innerhalb von 20, 25 Minuten das Hotel plötzlich 140, 160, 180 Dollar teurer ist, als es dann vor 20 Minuten noch war. Also die ganz günstigen Tickets gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber es könnte sich natürlich lohnen, wenn man ein bisschen Schweizer Fußballgeschichte erleben will.
Ein Sieg, das war Geschichte, ja.
Was wir trotzdem noch sagen können, nicht zum Stadion, sondern zur Stadt in Vancouver und zum Leben in Vancouver. Gestern war Canada Day. Mir war bis vorgestern nicht wirklich bewusst, dass es sowas wie ein Canada Day gibt. Du hast ein bisschen was erlebt, während ich kränkelnd im Bett gelegen habe. Was darf man sich unter Canada Day vorstellen, zumindest hier in irgendeinem Vorort von Vancouver, wo unser Hotel ist?
Ja, also das, was ich erlebt habe, da kann man sich nicht viel drungen vorstellen.
Nein,
das
ist also es gab immerhin ein Feuerwerk, ja, also das hat man eine Vorstellung.
Nein, okay, ich korrigiere mich. Es waren ganz viele Leute gestern auf der Strasse. Hier in der Nähe von unserem Hotel gibt es einen grossen Park, heisst Central Park, wie auch in New York. Dort war so ein Strassenfest mit Musik. Musik möchte jetzt nicht mehr ein grosses Wort verlieren. Das wird nicht gut rauskommen. Aber ja, mit Bühne, mit Musik, mit Party, mit Foodstang. Es waren viele Leute unterwegs. Und pünktlich auf dem 4.10 hat dann auch das Feuerwerk angefangen, wobei man muss sagen, also jeder Hundsverlochete in der Schweiz ist das Feuerwerk spektakulär.
Gut, haben wir den Canada Day auch noch verrissen. Damit sind wir am Ende. Wir haben das Spiel besprochen. Die Schweiz gewinnt mit 2-0 gegen Algerien, steht im WM-Achtelfinal und in ein paar Stunden wissen wir dann auch, ob gegen Kolumbien gespielt wird oder Ghana. Und wir melden uns dann relativ bald schon wieder, wenn es um die Vorschau geht für das Achtelfinal am Montag. Gucken wir auf das Spiel voraus, dann wissen wir auch, wer der Gegner ist. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Du hast noch einen Text zu schreiben, ich habe noch einen Podcast zu schneiden. Jetzt ist dann gleich 2 Uhr.
Lange Tag, ja.
Aber ich muss sagen, weil wir ja nochmal hier in Vancouver aufnehmen werden, also das leere Fitnessstudio mitten in der Nacht hat was. Es ist nicht laut, es ist ruhig, es kommt keiner rein. Der Lift bimmelt manchmal hier nebenan, aber sonst, das können wir es eigentlich wieder machen hier, oder?
Ja, ich glaube auch. Wobei, wir müssen ja sagen, also der nächste Match wird der Ortszeit am 1 am Mittag wieder abpfiffen werden. Also vielleicht können wir dann noch den wieder im Stadion aufnehmen oder sonst irgendwo draußen. Vielleicht müssen wir ja gar nicht ins Fitnesscenter reinflüchten.
Stimmt. Auch für die Fans in der Schweiz angenehmer. Abends um 10 lässt sich das Bier vorurteilsfreier trinken als morgens um 5. Aber wir haben es natürlich gesehen in der SRF-Übertragung, auch in Winterthur. Und ich weiß nicht genau, wie deine Kollegen es gemacht haben mit Bier oder mit Kaffee. Aber es gab dann schon ein paar, die vielleicht noch immer wach waren oder sich gedacht haben, komm, Freitagmorgen, es ist eh bald Wochenende.
Ja, also wenn ich abends am Freitag das rumlaufe in der Schweiz, habe ich jetzt das Gefühl, es sei mittlerweile auch frei.
Also Dominik, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ihr zugehört habt und bis am Montag.